Ja, liebe Mitchristen hier im Saal und auch an den Bildschirmen oder an den mobilen Geräten, das hast du sehr schön formuliert. Du hast Worte, die berühren. Das haben wir vorhin gehört, als Celine das uns, mit uns sang. Worte, die berühren. Diese Worte, die haben mich berührt schon im Vorfeld, und auch die Worte, die Gott an Jochen weitergegeben hat in seiner Moderation, die haben mich auch berührt. Worte, die stimmig sind, und jeder, der unterwegs ist mit Verkündigungsdiensten, der mal hier predigt oder in anderen Gemeinschaften, weiß, wie das ist. Wie wird es mit der Moderation werden? Stimmt das? Sind die Sätze, die gesagt werden, bringen die was? Und ich bin einfach dankbar für das, was wir hören konnten. Ein Wort mochte ich nicht, Chef. Also ich bin kein Chef. Ja, meine Kinder haben mir manchmal gesagt, als ich die Moderation hatte, Papa, sag nichts Peinliches. Also da war nichts da drin, also es war so stimmig. Ja, ihr Autofahrer, ihr kennt das, man hat im Auto sein Navigationsgerät eingeschaltet, seinen Ausgangspunkt eingegeben, auch das Ziel, und es darf eigentlich losgehen. Und nebenbei läuft der Rundfunk und auf einmal kommen die Verkehrsnachrichten. Stau auf folgenden Autobahnstrecken, vielleicht noch viel schlimmer, Vollsperrung auf der A sowieso. Bitte der ausgeschilderten Umleitung folgen. Spätestens auf dem Weg in den Urlaub oder aus dem Urlaub zurück machen wir diese Erfahrung. Und dann bekommen wir die blauen, die gelben U-Schilder, das erste Bild in den Blick, U für Umleitung. Wir selbst haben im Urlaub mehrmals entdecken müssen, ein solches Schild, Route Barrée, also Straße gesperrt, und dann gibt es hoffentlich den entsprechenden Umleitungshinweis. Wenn man Glück hat, wird das Navi den Autofahrer rechtzeitig darauf aufmerksam machen und eine neue Strecke anbieten. Aber viel schlimmer ist es für den Wanderer, wenn er einen solchen Hinweis entdeckt bei Komoot App. Denn in diesem Fall muss er zurücklaufen, eine längere Fußstrecke zurücklegen. Einfach ärgerlich. Und als Bahnfahrer ist es für mich spannend, über welche Ausweichstrecken der Zug umgeleitet wird, wenn die Strecke gesperrt ist. Aber egal, wie ich verkehrstechnisch unterwegs bin, im Klartext heißt Umleitung immer Umweg. Und das führt zu zusätzlichem Mehraufwand, vielleicht auch zu mehr Kosten. Auf jeden Fall wird meine Geduld auf die Probe gestellt, ich werde verärgert und ungeduldig, ich komme nicht so voran, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine eigene Planung gleitet mir aus den Händen und oft kann ich den weiteren Verlauf meiner Fahrt nicht überblicken und mein Reiseziel verschwindet aus den Augen. Und was das alles für mich, ob als Autofahrer, als Bahnfahrer, als Wanderer bedeutet, das trifft genauso auf meinen Lebensweg in der Nachfolge Jesu Christi zu, weil ich weiß, ich bin in meinem Lebensfahrzeug noch nicht am Ziel. Und diese Erfahrung musste das alte Volk Gottes, die Israeliten, machen. Immer wieder berichtet die Bibel darüber und davon hören wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 13. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. Und so zogen sie aus Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in eine Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in eine Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Und niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Vielleicht denken so manche heute Morgen hier, was geht mich eigentlich dieser jahrtausendalte Bericht an? Uralte Erfahrungen, die die Israeliten damals gemacht haben? Und was haben wir heute mit diesen Gedanken, mit diesen Erfahrungen zu tun? Aber der Apostel Paulus erinnert den jungen Timotheus uns daran, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es sind also Erfahrungen des Unterwegsseins. Und Jochen hat uns schon einen Appetit angeregt in seiner Moderation. Erfahrungen des Unterwegsseins, die auch uns als Christen im 21. Jahrhundert gelten, weil wir auch unterwegs sind, wenn in ganz anderen Verhältnissen. Und die Frage ist letztendlich auch, wenn wir aus dem Gottesdienst gehen, wie wirken diese Erfahrungen weiter? Vor allem morgen, am Montagmorgen, wenn ich dann im Alltag stehe. Und diese Erfahrungen, diese Fragen des Unterwegsseins, die standen mir vor kurzem vor Augen, als ich selber im Ruhrgebiet mit dem Zug unterwegs war und so manchen Umweg erleben musste, weil manches nicht so ablief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das ist so. 9-Euro-Ticket-Zeiten. Und ich bin trotzdem Gott dankbar für diese Blickrichtung. Diese Erfahrungen des Unterwegsseins haben das Volk Israel geprägt. Sie sind zu einem Teil ihres nationalen Kollektivgedächtnisses geworden. So wie die Menschen Gottes Fürsorge und Schutz erlebt haben. Und die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten nach 400 Jahren Aufenthalt dort, wie Gott eingegriffen hat, wie er dieses Volk durch das Meer hindurchgeführt hat und dann immer wieder bewahrt hat auf dem Weg durch die Wüste. Sie hat sie versorgt und ausgehalten und immer wieder sind es solche Erfahrungen, dieses mit Gott unterwegs sein. Auch später, das haben wir vorhin auch erfahren, später wird das Volk Israel daran erinnert, durch die Propheten, durch die Dichter der Psalmen, wie war das mit Gottes Beistand und dieser Erfahrung, wie Gott führt und sorgt, hat Menschen zu allen Zeiten begleitet, auch in den finstersten Zeiten ihres Lebens. Und das haben wir auch vorhin gehört in dem Lied. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne deine Wege, ich kenne deine Geschichte. Nächstes Bild. Und so hat sich der jüdische Künstler Marc Chagall diesen Auszug vorgestellt und dargestellt. Und wir entdecken das hier in diesem Textabschnitt. Wir lesen davon, wie der ägyptische Herrscher zur Einsicht kommen muss. Er muss die Leute, das Volk losgehen lassen. Und die Israeliten haben sich bestimmt dabei gedacht, Volldampf voraus, jetzt haben wir freie Bahn. Nichts wie in das gelobte Land, das Land der Vorfahren, genauso wie Gott ihnen durch Mose verheißen hat. Und eigentlich ist es keine große Entfernung, wenn wir auf die Landkarte gucken. Nächstes Bild. Die rot markierte Strecke würde meine Navi-Funktion voll zur Verzweiflung bringen. Rauf und runter in allen Richtungen. Aber Gott schaut weiter. Er hat den Überblick. Er kennt seine Menschen, ob sie die damals frisch befreiten Israeliten oder auch uns mitten im ersten Schwung des Aufbruchs, weil wir meinen, jetzt stehen die Weichen auf Durchfahrt ans Ziel, gerade wenn für die Israeliten die Strecke durch das Philisterland am nächsten ist. Aber Gott sieht, was den Israeliten bevorstehen würde, wenn sie so weitermachen. Nämlich die militärisch überlegenen Philister. Und darauf waren die Israeliten gar nicht vorbereitet. Wie denn auch? Sie haben jahrzehntelange Sklaverei hinter sich. Sie waren mit Kind und Kegel unterwegs. Auf kriegerische Auseinandersetzungen waren sie nicht gefasst. Und so bekommen wir in diesem Text, und ich denke, das gilt auch uns, ein Einblick in Gottes Denkweise und Fürsorge. Diese Gedanken gelten der Sorge für das Volk. Und vielleicht ist es, weil er seine Pappenheimer gut kennt. Daher die Aussage, nächstes Bild, es könnte das Volk gereuen. Und ich wage zu behaupten, das Wort könnte ist durchaus eine Untertreibung. Ist es nicht dabei klar, dass Gottes Führung damit in Frage gestellt wird? Ist es nicht zutiefst menschlich? Ich begegne Rückschlägen auf dem Weg durch mein Leben, Hindernissen, Problemen und dann bin ich schnell bei der Schuldfrage. Wer trägt die Verantwortung? Wer hat mir das eingebrockt? Wofür soll das gut sein? Und dann zweifle ich an Gottes Führung und seinen Plänen mit mir. Das müssen keine Kämpfe mit offensichtlichen Gegnern sein, dann höre ich aber die inneren Anklagen, die inneren Bedenken, die ich habe. Und es taucht Dunkles auf in meinem Leben. Und es reicht, wenn manches nicht so aufgeht, wie ich mir das wünsche. Und dieses Wort gereuen, wie wir das hier sehen, hat es in sich. Das kennen wir vielleicht heute als bedauern. Und die Bibelübersetzung Hoffnung für alle spricht davon, dass das Volk seinen Entschluss ändern könnte. Und dann ist es nur ein ganz kleiner Schritt dazu, dass ich sage, wäre ich bloß, wenn ich nur das und das getan hätte. Und dieses Gereuen führt zu handfesten Konsequenzen, wo wir manches in Frage stellen, so wie es hier steht. Das kennen wir bereits aus der Schöpfungsgeschichte, wenn die Schlange zu Eva spricht, sollte Gott gesagt haben. Hat Gott wirklich gesorgt? Ist es das wirklich, was Gott will? Und dann beginne ich an Gottes Führung zu zweifeln, bis dahin, dass ich mir überlege, ob Gott einen Fehler machen könnte, ob ein solcher Umweg nicht vielleicht eine Art Unfall ist. Was, wenn ich vielleicht ursprünglich begeistert bin und ich sehe das als Gottes Führung und dann gerät alles ins Wanken. Und auch das gehört zu unserer Lebensgeschichte. Mehrmals in meinem aktiven Berufsleben habe ich aus verschiedenen Gründen einen Stellenwechsel gewagt. Und zweimal war ich so davon überzeugt, alles ist stimmig und der neue Arbeitsplatz mit seinen Anforderungen würde meinen Qualifikationen, meinen Erfahrungen hundertprozentig entsprechen. Und als Sahnehäubchen habe ich das so gesehen, die zukünftigen Kollegen haben sich als Christen gezeigt im Vorfeld. Nicht selbstverständlich, aber ich fand es ganz toll. Und die Kontakte im Vorfeld, die waren so positiv, so intensiv und ich dachte, jetzt, da hat Gott seine Hände im Spiel, er will mich dahin führen, er ebnet meinen Weg in die Zukunft. Und ich war so begeistert. Und dann kam alles anders. Ein bis ins Unermessliche, unerträglich miteinander sein mit einem christlichen Kollegen. Auch das gibt's unter frommen Leuten. Und die persönlichen Konsequenzen für mich, Tränen und Zweifel bis hin zur Verzweiflung, sollte Gott gesagt haben. Und in jenen Wochen und Monaten habe ich mit Gott sehr gehadert und ihm meine Enttäuschung, meine Bitterkeit angeklagt. Und dabei haben die Zeilen aus dem bekannten Gedicht Spuren im Sand eine besondere Aktualität für mich angenommen. Die Dichterin Margot Fischberg-Powers spricht von ihrem Traum, wie sie mit Jesus am Meer entlang geht und ihre gemeinsamen Spuren im Sand entdeckt. Und auf einmal gerät sie ins Nachdenken. Und in ihrem Gedicht geht es weiter, wenn sie schreibt. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich also allein gelassen, als ich dich im Meer brauchte? Und da antwortete der Herr, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten, in Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und ich denke, das gehört für euch, für manche von euch, zutiefst aufwühlenden Erfahrungen, unterwegs mit Jesus Christus, in seiner Nachfolge, auf Wegen, die vielleicht wie Umwege im Alleingang erscheinen. Und dann liegt dieser Einblick in Gottes vorausschauende Gedanken sehr nah auf der Hand, nämlich, dass die Israeliten würden wieder nach Ägypten umkehren wollen. Nächstes Bild. Und deswegen sagen die später, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. So schnell kann man Gottes Güte und Treue vergessen, wenn der Magen knurrt. Und vor kurzem sagte ein Prediger bei uns in Steinhagen zu dieser Erfahrung, vielleicht muss ich die Vergangenheitserfahrungen hinter mir lassen, weil Gott viel mehr für mich bereithält. Ich muss manches loslassen, meine Hände neu füllen lassen. Aber aus dem Gereuen erwächst also sehr schnell der Blick. Zurück wäre ich bloß dort geblieben, hätte ich mich nur nicht auf den Weg gemacht. Und die dunkle Vergangenheit verblasst, das, was damals so schrecklich war, taucht auf einmal in einem freundlichen, milden Licht auf. Vielleicht nach dem Motto, naja, alles halb so wild im Vergleich zu den jetzigen Verhältnissen. Im Englischen gibt es eine Redewendung, die diese Erkenntnisse sehr gut zusammenfasst. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Und komischerweise in Steinhagen ist dieses Bild bei vielen stecken geblieben. Das, was man nicht hat, ist allemal besser als das, was man hat. Genau das, was die Israeliten erfahren. Für uns Menschen heißt es, der Blick zurück sorgt dafür, dass alles verklärt wird. Es geht den Israeliten immer wieder so, auf ihrem Weg der Wanderschaft. Und wenn wir ehrlich sind, kommen uns solche Erfahrungen sehr bekannt vor. Lieber die Sklaverei im sicheren Umsorgtsein als die ungewisse Gefahr auf dem Weg in die Zukunft. Aber in seinem vorausschauenden Blick sorgt Gott für diese U-Erfahrung, die heute im Blick steht. Eine Umleitung, und da haben wir dieses Unwort, einen Umweg mit alles, mit allem, was dazugehört. Es ist ein Teil von Gottes Eingreifen. Und kommt es nicht erst recht dazu, dass die Israeliten sich überlegen, besser wäre es gewesen, wir wären zu Hause geblieben. Aber auch solche Umwege mutet Gott uns zu. Wege, wo wir uns überlegen, wo steckt überhaupt der Sinn da drin? Dieses berufliche Auf und Ab, auch die anderen Erfahrungen, Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Spannungen mit Kollegen, die unerträglichen Belastungen in der Arbeitswelt und vielleicht auch das Gefühl, ich bin geparkt auf einem Abstellgleis, nächstes Bild, wo nichts passiert, wo die Signale auf Rot gestellt sind. Dabei muss ich beobachten, wie andere vorbeirauschen. Es gibt auch die anderen Erlebnisse, Krankheit zum Beispiel. Man wird ausgebremst durch Depression, durch einen Unfall, durch einen aufgeschobenen Krankenhaustermin. Und da kommen die Fragen auf. Sollte Gott wirklich gesagt haben, oder wo sind deine Pläne für mich, Gott? Und was hast du mit mir vor? Und solche Erfahrungen wühlen auch auf, auch in Beziehungen, in der Ehe, wenn zum Beispiel ein Mann erklärt, ich dachte, Gott hätte mich in die Ehe geführt. Es ist alles anders geworden. Und dann ärgern wir uns über unseren Herrn angesichts der Wege oder Umwege, die er uns gehen lässt, wenn Gott offensichtlich uns zumutet, etwas Unmögliches, wie wir meinen, ein Umweg. Und das hattet ihr letzte Woche in der Predigt von Olaf Wals gehört. Er hat euch mit hineingenommen in diese Gedanken. Unser Weg mit Jesus Christus erspart uns nicht alles. Wir werden nicht ständig geschont. Und manchmal wird unser Glaube auf die Probe gestellt, damit unser Christsein reift, damit wir weiterkommen, auch in schwierigen Zeiten. Es gibt einfach keine Abkürzungen. Aber Umwege können auch Teil von Gottes Plan sein, wo ich weiterkomme, wo ich seinen Segen für mich entdecke, wo durch solche Umwegerfahrungen auch andere Menschen Segen erfahren, weil Gott diesen Weg gebrauchen kann. Und das stellen wir immer wieder fest. Nächstes Bild. Und so geht es dem Apostel Paulus in der Gefangenschaft. Er kennt auch diese Wüstenzeiten, diese Umwege, Fragen nach dem Sinn. Könnte er nicht viel produktiver unterwegs sein, als in der Gefängniszelle zu hocken? Könnte er nicht im aktiven Dienst für Gott viel mehr erreichen? Und dann wagte er es, so an die Christen in Rom zu schreiben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, oder wie es hier heißt, nach der neuen Genfer Übersetzung, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Gott hat eine andere Sichtweise und er schenkt diese Sichtweise dem Paulus, weil Paulus erkennen muss, Gott sitzt am Steuer, er macht mit seinen Menschen keinen Fehler, auch wenn wir meinen, wir müssen einen sinnlosen Umweg gehen oder wir werden ausgebremst. Gott hat einfach andere Möglichkeiten, wenn es zunächst ungewollte Umwege gibt. Und nicht zuletzt gibt es die Umwege, die ich mir selber eingebrockt habe. Auch das hat Jochen vorhin gesagt. Weil ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, was unbedingt sein muss, weil ich Gottes Hinweise bewusst übersehen habe, weil ich meine, ich bräuchte nicht mit ihm drüber zu reden. Und dann müssen wir das erkennen. Umwege, quälende Durchstrecken und vielleicht sogar Sackgassen. Warum? Wofür? Wozu? Und diese unfreiwilligen Umwege gibt es durchaus, die manche Menschen gehen müssen, bevor sie zu einer bestimmten Erkenntnis kommen. Blick zurück. Vor einigen Wochen haben wir in der Tagesbibellese davon gelesen, wie der Prophet Jona einen solchen Umweg gehen muss, bevor er einsieht, dass Gott ihn nicht loslässt, sondern ihn einholt. Wenn Gott einen Auftrag hat, dann können wir nicht einfach weglaufen oder so tun, als ob das nicht gibt. Jona musste erleben, wie diese Flucht weg von Gott zu einem dreitägigen Umweg im Fischbauch führt. Und für die Israeliten auf dem Weg ins gelobte Land gehört es dazu, dass ihre Wanderung, wie auch immer sie abläuft, auf einer anderen Grundlage basiert. Gott selbst zeigt sich als Führer. Er gibt die Anweisung, wo es lang geht. Er selbst bürgt für ihr Weiterkommen, damit sie nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen können sie fort losziehen. Er hat einen Plan dafür. Und es ist auch ein Teil von seinem Reiseprogramm auf ihrem Umweg, dass sie etwas mitnehmen, etwas im Reisegepäck, was Gott schon lange vorbereitet hat. Bereits Jahrhunderte zuvor hat Gott dem Erzvater Josef das in Aussicht gestellt. Und deswegen konnte Josef diese Verpflichtung an seine Söhne weitervermitteln. Josefs Gebeine sollen nicht in der Fremde bleiben, sondern ihren letztendlichen Platz in dem Land finden, das Gott ihm und seinen Nachkommen verheißen hat. Also es geht nicht allein um einen Bestattungs- oder Umbettungsauftrag, auch wenn es für das Volk Israel so wichtig war. Josef hat in diesem Bericht Gottes Fürsorge erlebt, und gerade in den Jahren des Sklavendaseins und des Gefängnisaufenthaltes. Und deshalb können wir hören, er sagt mit Zuversicht, Gott wird sich gewiss euer annehmen. Eine Perspektive, Gottes Annahme, dieses Angenommensein bei Gott. Und die Tatsache, dass die Israeliten Josefs Gebeine mit sich führen, auch vielleicht, wenn es für uns ganz schräg ist im 21. Jahrhundert, ist ein ganz konkreter Ausdruck dafür, diese Gewissheit, dieses Aufgehobensein bei Gott. Die Israeliten sollen diese Erfahrung machen, indem sie Gott beim Wort nehmen. Ich denke, wir brauchen heute solche Knochen von Vorfahren nicht mitnehmen, aber wenn wir zurückblicken auf die Gründe unserer Gemeinschaft, auf unsere Eltern, auf unsere Großeltern, was entdecken wir in unserem persönlichen Reisegepäck durchs Leben in der Nachfolge Jesu? Gott wird sich gewiss euer annehmen. So eine Aussage gehört auch zu unserem Reisegepäck. Es sind keine Knochen, aber vielleicht ein Bibelwort von jemandem, der mich im Blick hat, der sich Gedanken um mich macht, eine Spruchkarte. Vor allem sind es Menschen und ihre Worte, die im Auftrag Gottes mit mir reden und die etwas weitergeben. Und wenn wir miteinander ins Gespräch kämen, vielleicht wäre das interessant, nach dem Gottesdienst beim Kaffee trinken, wäre es ermutigend zu entdecken, durch solche Menschen sind wir in der Vergangenheit auf Segensspuren gekommen. Wir können zurückblicken. Menschen haben für uns gebetet, uns bei unseren ersten Schritten im Glauben ausgehalten. Und ich persönlich bin ich unendlich dankbar für meine Eltern, die mich in meinem Glauben mitgeprägt haben, die mir manches mitgegeben haben. Und für uns Ältere ist es gleich eine Verpflichtung. Was geben wir weiter an Verpflichtung, an Schätzen, an Reisegepäck, an die Kinder im Kindergottesdienst, in der Jungschar, im Jugendkreis? Sie brauchen nicht unsere Knochen, aber sie brauchen unsere Gebete, unseren Zuspruch, unser Zeugnis, nämlich Gott wird sich gewiss euer annehmen. Sie müssen immer wieder daran erinnert werden, wie Jesus in ihr Leben kommen will und dass sie mit ihm unterwegs sind. Und da tragen wir eine starke Verantwortung. Aber in diesem Bericht geht Gott weiter und da werden wir eingeladen, diese Erfahrung auch mitzumachen. In einem kurzen Hinweis entdecken wir, wie er seine Verheißungen Josef umsetzt. Und der Herr zog vor ihnen her. Also er läuft nicht neben ihnen her, er treibt sie nicht voran, wie eine Herde Schafe. Er geht voran. Und so entdecken wir das auch mit den Israeliten. Dort, wo sie aufbrechen und dort, wo sie sich zwischendurch mal lagern. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und um gerade diesen einen Weg geht es, was wir auch vorhin gehört haben in dem Psalm, auch für uns heute. Und deswegen muss es immer wieder die Bitte sein für uns, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Also Gott wird mit seiner Führung ganz konkret, nicht so? Denn er lässt mich buchstäblich nicht im Dunkeln tappen. Gottes Nähe wird ganz eindeutig und da entdecken wir in dieser Geschichte, Gott ist tagsüber in der Wolkensäule und nachts in der Feuersäule anwesend. Unübersehbare Zeichen seiner sichtbaren Nähe. Eine persönliche Garantie, dass der allmächtige Gott diesem Volk solche Zeichen gibt. Zeichen des Trostes, der Orientierung und der Zuwendung. Nicht nur einmal, sondern dauernd. In aller Eindeutigkeit. Niemals wie die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Also Gott hält, was er verspricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wünsche mir oft im Alltag solche klaren, eindeutigen Zeichen, wenn ich vor Entscheidungen stehe, wenn ich nach vorne schaue und Angst und Unruhe verspüre, weil alles so verworren und undurchsichtig aussieht. Und dann sehne ich mich danach, dass Gott mir solche Zeichen gibt. Aber habe ich nicht andere Zeichen, andere Erfahrungen? Da werde ich an ein Bild erinnern, das meine Großmutter als junge Frau hergestellt hat. Nächstes Bild. Ein Bild von Jesus als dem guten Hirten, eingerahmt in gestickte Schrift mit den Worten übersetzt: Ich werde dich nie aufgeben und dich nicht verlassen. Das sind Worte, die der greise Mose am Ende seines Lebens zu den Israeliten sagt. Und dieses Bild hing bei uns im Elternhaus kein billiger Trost, sondern ein klarer Hinweis. Denn in meinem Herrn Jesus Christus entdecke ich Gottes Nähe, meine Wolkensäule, meine Feuersäule zugleich, weil er so mit mir umgeht, weil er mich anspricht persönlich und in eine lebendige Beziehung einlädt. Das haben wir vorhin gesungen. Hab keine Angst, du bist ja nicht allein. Und wenn jemand sagt, naja, das Bild ist ein bisschen verstaubt, ein bisschen kitschig, der soll mal mit dem Zug nach Lager fahren, zwischen Oerlinghausen und Detmold. Ein Zeichen des 9-Euro-Tickets ist durchaus ein Erlebnis. Zweite Information von der Bahn. Da sehen wir, vom Bahnsteig aus entdecke ich folgende Zusage in Lager. Gerade für Menschen im Unterwegssein, nicht nur im Zug, sondern im Leben. Dieser Spruch erinnert den Fahrgast daran, mit Jesus in der Spur zu bleiben. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und gerade diese Erfahrung gilt heute und morgen und auch auf meinen Umwegen, auf deinen Umwegen auch. Und es ist eine Entdeckung, die du auch machen kannst. Und so lautet die Frage zum Schluss dieser Predigt: Wo bist du mit diesem Herrn unterwegs, auf Umwegen, die er dir zumutet? Entdeckst du, wie der Herr, dein Gott, bei dir ist, so wie es da steht, wohin du auch gehst? Diese Erfahrung des mit ihm unterwegs Seins gibt Mut, schenkt Perspektiven, weiter mit ihm unterwegs zu sein, weitere Schritte in der Nachfolge Jesu zu tun, auch in der neuen Woche, die vor uns liegt. Und dann kann ich nur sagen: Gott sei Dank, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Wir beten miteinander. Ich denke, wir